Nicht wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhofer.
Servus.
Heute mit der Barkeeper-Legende und dem scheidenden Betreiber der K&K Hofkneipe in Bad Ischl, Max Hofbauer. Besser bekannt als Cook Max.
Weißt du, was ich gehabt habe? Eine Aura, die ich mir aufgebaut habe und die was interessant war für junge Leute. Ich war ja ein Vorbild sozusagen.
In den vergangenen 4 Jahrzehnten haben unzählige Menschen viele schöne Stunden in seiner weltoffenen Bar verbracht. Gleichzeitig hat er das Nachtleben des Salzkammerguts wie kein zweiter geprägt.
Ich hab ein paar Sachen erlebt in meiner aktiven Zeit als Keeper und Wirt, wo ich mir nicht mehr ganz sicher war, ob das ein Film war oder nicht.
Grüß dich, Peter. Servus, Robert. Wir sind in Ischl. Das ist mittlerweile fast ein bisschen Tradition bei uns, gell?
Und das Schöne ist, du hast absolut recht, wir sitzen heute im Freien. Wir sitzen unter einem großen Schirm und an einer ganz speziellen Örtlichkeit.
Ja, wir sitzen da, wo unser heutiger Gast eigentlich jahrzehntelang gewirkt hat und das Salzkammergut geprägt hat. Wir sitzen im Gastgarten vom Hofwirt, vom K&K Hofwirt, der das ja zusammengehört mit dem K&K Hofbeisel, mit dem Cook. Jeder, der aus dem Salzkammergut ist, weiß genau, wovon ich spreche. Und heute ist zu Gast bei uns der Cook Max, Max Hofbauer. Schön, dass du dabei bist im Salzkammergut-Podcast. Servus.
Ja, grüß euch. Hallihallo.
Max, ich habe von dir einmal gehört und das hat mich beeindruckt, dass du gesagt hast, ich bin in meinem Leben nie in die Arbeit gegangen, sondern es ist immer gewesen, wie wenn er eine Bühne betritt. Wie ist denn das, was hast denn du auf der Bühne aufgeführt, dass dir die Leute jahrzehntelang zugehorcht haben und zugeschaut haben? Was war das Spezielle bei dir?
Dieses Bühnebetreten, das war, wie soll ich sagen, ein Teil der Entwicklung, weil angefangen habe ich nicht auf einer Bühne. Angefangen bist also frisch gefangen hinter einem Tresen, wo du dich nicht wohlfühlst, weil das groß ist und weil das alles fremd ausschaut und weil das alles irgendwie spanisch vorkommt, oder? Aber ich habe mich nach meinem Lehrmeister gerichtet, der ein großer Barkeeper von Adelberg war. Mhm. Und wo ich da ein paar Saisonen habe in die Schule gehen dürfen, als DJ und Gast. Mhm. Also ich habe beide Seiten kennengelernt und dieser Mensch hat mir ein paar wichtige Ätzes mitgegeben, die dann ganz schnell dazu geführt haben, dass ich von dieser scheuen Position hinter der Bar, da wo mich die Bar geschützt hat vor dem Gast sozusagen, schnell einmal erkannt habe, dass ich da eigentlich eben auf einer Bühne stehe. Weil das Licht und die Augen sind ja auf dich gerichtet in der Nacht, ne? Oder hinter einer Bar, Tag und Nacht, wurscht. Das ist dann relativ schnell zur Show eskaliert. Nicht?
Das wollen wir heute alles noch hören. Ja, genau. Aber was so interessant ist, ist, es ist schon der Klassiker, dass man, wenn man jung ist, als DJ anfängt, oder?
Naja, das war halt in unserer Zeit. Ich bin jetzt 64 Jahre alt, wie wir so Buben gewesen sind, war das höchste der Gefühle Lastwagenfahrer oder DJ. Naja, die Fernfahrer haben den Nimbus der Freiheit gelassen damals, nicht? Ohne Fahrtenschreiber und ohne irgendwas, weißt du? Fahrtenschreiber hat schon gegeben, aber keine Fahrerkarten, keine elektronischen Tachos, keine Überwachung, nichts, nicht? Ja, ich bin einmal mit einem, ich weiß so, vor meiner Zeit einmal mit dem Lastwagen unterwegs gewesen. Und da war ich 16. Aha. Von der Schule weg. Wir waren noch nicht über der Grenze drüben, in Ungarn drüben. 16, betone ich. Ja. Ja. Er war freilich halt genau gesagt, du fährst, ich schlafe. Ja. Das Ziel war Teheran. Weißt du, was das wow. Damals für Ding war, nicht quer durch irgendwelche fremden Länder. Bist du narrisch. Also, war schon eine schöne Zeit eigentlich, aber du hast schon recht. DJ oder Lastwagenfahrer.
Aber warum dann doch DJ? Waren es die Mädels oder was hat dich dann am DJ-Tum gereizt?
Nein. Ich hab nach der Schule gleich mal mit ein paar Unterbrechungen oder mit ein paar Zwischenstationen, so muss ich sagen, irgendwie eine Saison gefunden, wo in der Industrie, wo ich da gerade war, im Baugewerbe war nicht recht viel los. Ich habe gefragt, ob ich nicht am Adelberg gehen kann, der Saison. Platten auflegen, ein wenig, weil die mit Büb meint, das kann ich. Von der Chefseite nichts dagegen eingewandt, beworben und funktioniert.
Aber das waren ja damals wirklich nur Platten. Die heutigen DJs haben es ja viel einfacher.
Ja, Schallplatten.
Ja, 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 Schallplatten. Da hast du was kennen müssen.
Naja, das ist so der Punkt. Wir haben Musikwissen gebraucht.
Ja.
Wir haben keine BBM gehört. Ja. Und wir haben keine, was weiß ich, keine, wir waren Unterhalter, weißt du, wir waren nicht der Anspruch, dass wir Künstler sind, sondern wir waren eigentlich die, wegen dem Geist gekommen sind, weil wir Offentheater gemacht haben.
Aber was hast du denn aufgelegt, sag einmal, was war denn deine Musik?
Oh, das war doch, also groß geworden bin ich mit der Zeit von Boney M. und Abba, ne? Also die Zeit. Die Liebe, die ich dort anwenden durfte, galt aber dem alten deutschen Schlager, der ganz alte. Das heißt, aus den 50er Jahren. Vico Doriani, Katharina Valente und das Zeug. Gell? Und da habe ich ja Madelberg hochpunkten können mit dem. Weil das war damals schon ein wenig aus der Zeit.
Okay.
Und ich habe das sozusagen als wieder aufgewärmt und als Revival dahergespielt. Der hat einer ganz gut taugt und habe aber dann eben auch hab ich wieder mal ein wenig mit einflechten können, dass wir eine neue Musik auch kennen. Bin über viele, viele Umwege dann letztendlich auch einmal, weißt du, bei den Woodstock-Zeiten angekommen und solche Sachen. Aber meine Mischung war also sehr, sehr, wie soll ich sagen, situationselastisch, sagt man halt, ne? Wie es halt keiner ist.
Absolut, man schaut das Publikum, wie ist es, wie reagiert es und dann legt man das auf, was dem Publikum entspricht.
So haben wir das gemacht und was da im Adelberg war, das damals ein Publikum, wo international unterwegs war und die alles gewusst haben und alles gesehen haben und alles kennen haben. Dass du da eine Sensation anlieferst, das jetzt schon, musst du schon tief in die Trickkisten reinwagen. Ne? Da waren auch Profis oben am Werkeln, nicht, aber es war dann auch irgendwie so lieblich noch, weißt du, nicht so professionell. Es war Skifahren im Vordergrund. Die Leute sind relativ bald ins Bett gegangen, weil Skifahren wichtig war, weißt du. Und die ganze Tiefschneefahrerei und das ganze Zeug war da oben das Allerheiligste. Und jetzt waren wir da auf die Nacht relativ bald fertig. Dafür waren wir am nächsten Tag halber die Skilehrer mit den gleichen Gästen Skifahren gegangen. Also, alles super Zeit, oder?
Würdest du sagen, die Zeit ist ein bisschen unlockerer geworden seither? Denkst du das? Weil du hast ja doch einen Querschnitt über die letzten 40 Jahre oder wahrscheinlich ja, fast 50 Jahre in der Szene. Ist es blöder geworden?
Boah, massiv blöder.
Ja.
Weißt du was? Was wir alles dürfen haben, wenn wir jung waren. Und zwar, ich meine jetzt nicht unter Ausreizung der legalen Grenzen, sondern was normal war. Das ist, also ich bin mit dem Land aufgewachsen, nicht? Also wir sind mit 10 Jahren selbstverständlich mit den Traktoren auf die Bundesstraßen gefahren. Wir sind selbstverständlich einkaufen gefahren mit dem Traktor nach Ischl. Ich habe da in Kesselbach unten gewohnt, nicht? Da war ich 14, hat der Vater gesagt, das Auto gebe ich dir nicht, aber wenn du viel gewusst, mit dem Traktor kannst du fahren.
Kein Problem gewesen, oder?
Nein, das haben sie gewusst, weißt du. Okay, das ist ja so. Da hat also keiner weggeschaut, aber halt auch nicht besonders hingeschaut.
Aber weißt du, was ich mich immer frage? Warum, wenn es ja eine lässige Zeit war, warum trachtet der Mensch immer danach, dass er es bläder macht? Dass er es überreguliert und so weiter? Was glaubst
du? Das ist eine gute Frage. Ja? Warum trachtet der Mensch? Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass es im tiefsten Hinterstübchen, denke ich mal, dass es vielleicht gut gemeint war.
Okay.
Nicht im Sinne der, ich möchte dem jetzt was Schlechtes und muss das regulieren, sondern es war vielleicht gut gemeint. Schutzfunktion, Sicherheitsgurten, Fahrradhelme, diese Dinge, ne? Wenn wir so Buben gewesen sind, hat es keine Helme gegeben, weder für das eine noch für das andere. Sicherheitsgurt sowieso keiner in die Auto. So. Es ist alles mit gutem Willen erfunden worden, denke ich mir. Dass man es unter Strafe stellt, wenn man es nicht anlegt, ist eine andere Thematik. Da sind wir jetzt wieder dort in der Bevormundung. Der Mensch empfindet das als Bevormundung. ob es so ist oder nicht, weißt du, da musst du dann aufpassen. Du bist ganz knapp auf dem Grat. Bist du jetzt in der Verschwörung eh schon drinnen? Ja. Oder bist du in dem Quirulantentum da drinnen? Oder bist du einfach nur, denkst ein wenig nach über das alles? Ich stelle nicht in Frage, dass wenn man einen Unfall hat, ein Gut ist. Aber warum es unter Strafe gestellt werden muss, ist ein anderes Delikt oder eben Thema. So, wenn ich heute sage, das Saufen beim Autofahren war noch nie besonders gescheit. Niemals. Mein Großvater hat einen Unfall gehabt mit einem Moped-Fahrer da. Dann ist das vor Gericht gelandet. Dann waren es beide schuldunfähig, weil sie besoffen waren. Ja, Anfang der 70er Jahre, meine Herrschaften. Kann nichts dafür, weil die waren angesoffen. Gebt euch die Hände und schaut, dass es weiterkommt. Das war der Richterspruch.
Hey, ich habe eine Frage. Wenn du sagst, es ist gescheiter geworden und man ist unfreier und so weiter, hast du trotzdem Zeit deines Lebens irgendwie geschafft, dass du das Maß an Freiheit erhältst, und wie hast du das gemacht?
Ja, das habe ich. Es sind aber Fluchten. Ja. Man flieht aus dem Alltag in meinen vollen Wald, zum Beispiel. Oder weit weg ins Ausland. Oder aufs Meer mit einem Segelschiff. Das sind so diese eigentlich Fluchten. Das ist, hat nichts mit Sehnsüchten. Das kommt dann nachher. Aber das ist so ein Ausbuchsen, weißt du, dass du gestern Daniel sagst, nein, ich muss das jetzt einmal lassen, weil so nahe an die Welt, wie es mich da allweil ruckt, ja, kann ich nicht. Ich habe mich lang zum Beispiel, das ist jetzt aber eher eine Anekdote, also nur muss ich sagen, ich habe es schon wirklich so gemacht, aber es war und ist mir wichtig. Ich habe mich bis vor 2 Jahren gewehrt gegen die Kartenzahlung. Ich persönlich besitze keine Kreditkarte. Da drüben von uns, 30 Meter weg, war ein Bankomat. Der hat, ich habe kein Bargeld mit, ich habe nur mal Karten. Sag ich, du, geh mit, da ist ein Bankomat. Da kriegst du, ach so, ist ja klar. Dann sag ich, ja, war nie ein Problem. Dann ist der Bankomat weggekommen. Dann war es ein Problem gekommen. Dann haben wir die Kartenzahlung eingeführt. Trotzdem bin ich der Meinung, dass diese Bargeldthematik, ich bin echt kein Verschwörungstheoretiker, wirklich nicht. Ich bin ein totaler leidenschaftlicher Barzahler mit allen geworden und geblieben eigentlich, weil mir das alles ein wenig suspekt ist mit diesen Dingen, mit der Kartenzahlerei. Ich habe viel so Erfahrungen gemacht. Jetzt gerade über in Spanien, bei dem Lockdown, bei dem Blackout. Ja. War ich zufällig in Spanien, gell? Weil es schnell alles. Brauchst du Marie? Sonst kriegst du nicht mal was zum Trinken. Ich war eh eingesteckt gehabt, nicht? Aber das ist alles, ich meine, da bei nichts mehr geht, dann geht gar nichts mehr, nicht? Also, das ist auch, eigentlich eine Blödheit, weil was willst du mit dem Bargeld dann, nicht? Wenn ich es kaufen kannst. Oder ein bisschen was. Ja. Und meine Fluchten, die sonst so, meine Freiheiten, die ich mir so herausgenommen habe, sind eigentlich schnell mal durch meinen Gesundheitszustand limitiert worden. Ich habe da vor 12 Jahren schon angefangen mit den ersten Watschen, die ich gesundheitlich gekriegt habe. Bis in die letzte Zeit habe dann aus freien Stücken und nicht so sehr verordnet, ist Saufen aufgehört komplett. Hab zuerst Saufen aufgehört, damit ich das Rauchen aufhören kann. Weil, was du, wenn du 5 Bier trankst, ist ja wurscht, ob du rauchst oder nicht. Ne? Da hab ich zuerst Saufen aufhören müssen, damit ich das Rauchen aufhören kann. Dann habe ich 2002 hab ich das Rauchen aufgehört. Und seitdem sind meine Freiheiten, die man vermeintlich durch, was der Ich bin auch in die Salzkirche auf die Welt gekommen, wo ich aber irgendwas mitgekriegt habe aus dem wilden 68er Jahr. Aber irgendwas habe ich schon mitgekriegt. Ich habe ein so eine Outlaw-Tante gehabt, ne? die war schon mal scharf unterwegs. Und ein paar
wie hat denn geheißen?
Ja, die heißt halbwegs noch. Ja. Lebt eh noch. Und die hat ja damals schon alles das aber ein so mitgekriegt gehabt. Und ich habe schon gewusst, was die Janis Joplin so treibt und untertrieben hat. Und ich hab schon gewusst, was das alles so ist. Aber ich habe das nie so besonders als erstrebenswert erachtet, das ist später gekommen. Dass man checkt, was die da schon als Vorreiter waren, das ist erst viel später gekommen.
Jetzt haben wir 4 Jahrzehnte, 40 Jahre Cook gerade gefeiert. Ich glaube vor 2-3 Wochen. Das ist ja unglaublich, ein Unternehmen, das so lange funktioniert und das so lange einfach die Generationen überdauert. Bist du ein Mensch, der Pläne macht, sag einmal?
Den Plan, den ich gemacht gehabt habe, war der, dass ich gesagt habe, ich möchte ihn in den sogenannten Long Run überführen. Ja. Das heißt, ich habe nie, das ist vielleicht der Unterschied zu meinen Kollegen oder zu manchen meiner Kollegen, ich habe nie gesagt, das Einzige, was mich interessiert, ist, ich mache jetzt einen Haufen Marie und wenn die hinten dann nicht mehr geht, hinter mir die Senflut. Oder ich verklopfe es gleich wieder. Ich glaube, die wollte, da habe ich den Anspruch gehabt, Sinn hat das Ganze, wenn es 2, 3, 4 Generationen überdauert hat. Das ist das, was ein Anspruch war. Aber sehr weit in die Trickkiste gegriffen. Diesbezüglich war mein Vorbild Albert der Zauner selbst.
Ja.
Weil der das schon recht traditionsbewusst, beziehungsweise in Demut vor der Errungenschaft der Vergangenheit geführt hat und weiterführt.
Da sind wir ja nicht weit entfernt in Wirklichkeit und sind ja auch langsam gewachsen. Bei dir war es ja ähnlich. Es hat ja eigentlich dann relativ klein hier begonnen, oder?
Ganz klar. Ein Partner und 2 Angestellte.
Das ist wirklich super.
Und dann gleich 3 oder 4 Angestellte, aber das ist dann innerhalb von einem Monat waren wir schon 5 Leute. Mhm. Und dann, das ist lang dann so dahingegangen, bis dann die ersten, das ist ganz schnell, weißt du, das war so dieses Bühnebetreten vom Anfang. Das ist dann ganz schnell überall in der Ischler Bevölkerung verankert gewesen. Warum erzähle ich das? Wie ich angefangen habe, hat es den Tourismus in Ischl nicht gegeben. Im 88er Jahr hat es in Ischl einen Kurtourismus gegeben, zweifellos. Und rund um den 18. August ein paar Kaisertreue. Die hat man in Ischl ein wenig versteckt, was dabei von denen wollten sie nichts mehr wissen. Unsere Stadtregierung damals war sehr, sehr ausgeprägt links, wobei das nicht ist. Ich würde das nicht werten, sondern ich sage nur, damit ich es erklären kann. Und man wollte mit dem Hause Habsburg nicht mehr anstrafen, mit nichts mehr. Und den ganzen Adeligen denkst du, das haben sie hinterher gekommen. Und so war das Wort Tourismus in Ischler Fremdwort. Wir haben die Hotels gehabt, die bis auf 1, 2, die halt neu sind, waren ja die damals auch da, in bescheidener Form, so 3, 4 Sternhäuser halt. Ne? Da jeder hat ein paar Zimmer gehabt, die waren schon da, aber von denen hat man nie leben können. Das Wort Zweitwohnsitz war so wichtig noch nicht damals. Oder freilich hat wer so ein Ferienhäusl gehabt und ein paar so Ferienwohnungen ererbt, waren natürlich da. Weil im Sommer, aber das waren ja mehr oder weniger Einheimische, haben wir schon Werner da gehabt, weißt du und so. Nicht? Also hauptsächlich die Achse Wien-Ischl, die aus der Kaiserzeit gerettet wurde, hat ja funktioniert nach wie vor. Und das tue ich aber nicht unter Tourismus zählen, weil das waren Einheimische. Die habe ich ja genauso gekannt wie alle. Die waren halt nur hier und da, aber die waren akzeptiert als Ischler. Nicht von mir, sondern untereinander, weißt? So hatte ich 99% einheimischen Anteil in meiner Bar und keine Touristen. Auch Tourismus-Schüler waren da, weißt du, von der Volksschule, von der Schule. Die sind aber 5 Jahre in Ischl und waren dann auch einheimisch. Also tue ich das nicht also unter Touristen rein, und auch unter Fremde. So war das also ein Sich-Kennen von erster Minute an. Das Wichtigste schien mir, wie gesagt, klären der Madelberg, merkt er doch, wie die Leute heißen, der Bub. Merkt er, wer es sind, merkt er den Titel, sagt, dass die Mama ein schönes Gewand hat und wenn es dir auffällt, dass es fesch ist, dann sag ich es. Weil die freut sich auch drüber. Und dass das Auto vielleicht neu ist, was du vor der Tür stehen hast, weil das hast du gerade gemerkt, oder? Und warum sagst du das dann nicht? Und so haben wir das dann, also das, wie soll ich sagen, das Erkennen des Gastes als Persönlichkeit, als Individuum. Dass du ihn wahrnimmst und was das Individuellste für so einen Gast ist, sein Name.
Stimmt. Als Mensch.
Ja, wenn du meinen Namen kennst und du sagst am Schluss dann, grüß Gott, Herr, sowieso, und der sagt, du, jetzt kennst du, jetzt bin ich schon einen Monat bei dir, was da, ich bin der Hans, jetzt sollst du es dann wissen. Sag ich, ja, Hans, danke, ich bin der Max, was da, so ist das gekommen.
Aber war das die Vision oder was hat Ischl braucht, was du einfach bedient hast?
Ja, das war schon diese angewandte, wie nennt man das, Menschenfreundheit, Menschenfreund sein, angewandtes Menschenfreund sein. Weißt du, so dass ich der Philanthrop war, das kann man nicht leisten. Nicht? Aber als ich sage, hab Teil an meinem Spaß, das war dann schon wichtig. Nicht? Und das haben sie auch dann da.
Aber bist du wirklich ein Menschenfreund oder hast du das gespürt?
Nein, das bin ich schon.
Nur das spielen, glaubst
du? Das weiß ich nicht, aber ich bin schon, nur ertappe ich mich in letzter Zeit schon dabei, dass ich gerne allein bin.
Ja, okay.
Weil mir das Reden so schwer fällt, weißt du? Ich bin nicht mehr so, ich habe so einen Dampf drauf, habe ich nicht mehr so, einen Druck bringe ich nicht mehr zusammen.
Das ist ein Wahnsinn. Was macht denn, glaubst du, für die, also das ist eine super Geschichte, die du erzählst, aber im Prinzip muss es ja noch mehr geben haben dahinter, weil dieses Cook, das hat ja eingeschlagen wie weiß ich nicht was. Ja? Das gibt es seit 88 und bis heute, das ist ein erfolgreiches Unternehmen. Hat sowas vorher nicht gegeben in Ischl, sag einmal?
Es hat es zwischen Wien und Salzburg nicht gegeben, weil Linz war nicht wirklich relevant. Und Salzburg eigentlich auch nicht, aber Innsbruck.
Okay.
Und München. Es ist ja Gaudi, weil wir sind mal Mosenheimer gefahren, beziehungsweise Freunde besuchen gefahren, damals nach München, nach Innsbruck und nach Wern. Eigentlich komisch, ja. Und, weißt du, wir waren ja kein Dorfdisco, nicht? Das waren wir ja nicht. Sondern wir haben da haben sie auch einen großen Punkt gemacht rund um mich. Meine jetzigen Freund oder jetzigen Hauptkunden von Ischl noch, die haben damals einen großen Bunk gemacht um mich. Sagt der Großkotzer, den Stadinger da brauchen wir überhaupt nicht, nicht. Weil das ist, was der. Wir waren kein Landdisco, wir waren wirklich schon, wir waren ein paar. Und das war schon ein feiner Unterschied. Nicht? Und so hat sich der Gast sozusagen auch benommen, der gekommen ist. Ich habe mir kaum Gäste geteilt mit der Hobbitein. Zum Beispiel. Okay. Das ist interessant. Also, ich hab manche Gäste mir geteilt mit dem damals noch offenen Kurhaus als Disco. Da war unten so ein Disco drinnen im Kurhaus. Die war recht, heute würde man sagen, ziemlich avantgarde-mäßig unterwegs. Aber die waren damals noch relativ aktiv als Club sozusagen.
Ja.
Und sagt man heute.
Ja.
Und, aber das, der Rest war so rund um uns, waren so Landdiskos. Ja, weißt du, das ist, es hat weder eine Nachtschicht oder sowas, hat es alles nicht gegeben. Nicht? Es waren so kleine Kneipen sind entstanden nach diesen Großlanddisco-Projekten, die es ja überall gegeben hat. Da hat es in jedem Kurdorf irgendwo sowas gegeben. Tenne und Stodeln und Dinge, wie es alle geheißen haben. Das ist ja alles damals nicht, ja, es war ein so ein großer Tempel war interessanterweise in Herzogenburg. die Fabrik, oder wird das geheißen?
Ja,
Fabrik.
Ich glaube, ja, Fabrik.
Da steht da bei St. Pölten.
Ne? Ja, genau, Niederösterreich.
Das war auch so ein Tempel, das ist ganz, gibt es alles nicht mehr, aber das war ein höllisch gutes Lokal. Das war, die haben mit der Musis Geschäft gemacht dort. Die waren nicht so gut, die Barkeeper oder was, die waren mit der Musis Geschäft gemacht. Und ich habe das Musikthema als DJ, weißt du, das Musikthema als Steckenpferd gehabt und habe natürlich da viel von meinen Kollegen viel vorausgehabt, weil ich da die Kraft dieser Ding schon gewusst habe. Ne? Ich habe eine gute Anlage eingekauft, damals eine Bang & Olufsen Anlage eingekauft und habe mich da ziemlich ausgeklammert und habe da ziemlich draufgedruckt in der Nacht. Weißt du, wir haben da schon dauernd Anstand gehabt mit den Kibbeln wegen der Lautstärke und so. Nicht, aber weißt du, für ein paar unüblich laut. Weißt du. Aber dann hat er da alles tanzt und der Gaudi, wir haben keine Tanzflächen gehabt. Aber weißt du, das war halt weißt du, jeden Tag am Druck und gehen wir und
damit man ein bisschen ein Bild hat, du hast das, glaube ich, selber irgendwann einmal erzählt, wie es im Film Cocktail mit dem Tom Cruise war, so ein bisschen, oder? Auch mit Show und mit...
Der Film ist eigentlich der Lehrfilm. Ja?
Okay.
Das ist der Lehrfilm, wie es wirklich ist. Die Kneipen, die in diesen Filmen, übrigens alle bereist, weil das sind heilige Stätten, in New York, das sind heilige Wirkungsstätten, die gibt es tatsächlich. Ich habe mir die Kneipen alle angeschaut an der Upper East Side und war dort, bin mit den Barkeeper recht bald durch einen Freund von mir, für einen Ischler, der hat mir damals das Reisen ermöglicht, der hat eine von den ersten Computerfirmen gehabt, die damals, weißt du, das war alles in den Kinderschuhen, ne? Und der hat aber das erkannt, dass das ein Geschäft ist, ja. Und war dann, was die da mit so Kopierer haben sie gehandelt und mit Faxgeräte und was weiß nicht. Und so, unter anderem aber auch schon die ersten Computer. Und da hat ihn der Weg einmal oder alle Jahr einmal nach New York geführt, wo irgendwelche Meetings stattfanden. Und da war ich da vor mir und du, ja, sag ich, ich möchte, ja, das waren so meine, war übrigens meine erste Flugreise dann und dort habe ich eben Leute kennengelernt, die hinter den Bars standen, halbe Götter. Dort habe ich auch gesehen, wie man mit dem Sprit umgeht, beim Einschenken. Dort habe ich auch gesehen, wie der professionelle Griff zur Flasche funktioniert. Ich habe damals das Wort Showbar in dem Fall nicht gekannt, weil die Leute professionell hantiert haben mit dem Zeugs. Ne? Und das habe ich aufgesaugt, das war wie ein Schwamm, weißt du, weil das war total gut, wichtig. Ne? Und all in meiner Zeit voraus, weil das hat damals kein Mensch interessiert in Österreich. Ne? Das war Bierzeit und Spritzerzeit, weißt du.
Ja. Aber ich denke mal, das kannst du nicht alles allein machen. Ja? Die Leute kommen und kommen, sprudeln da rein ins Cook. Hast du ein gutes Handerl gehabt für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Nein, aber das glaube ich gar nicht. Sondern ich habe, weißt du, was ich gehabt habe? Eine Aura, die ich mir aufgebaut habe und die was interessant war für junge Leute. Ich war ja ein Vorbild sozusagen. Und die sind gekommen und wollten bei mir arbeiten und haben mich gefragt, ob sie da mal probieren dürfen, machen dürfen. Und übrigens aus allen möglichen Branchen, was auch bis heute so ist. Und das war dann, ist auf fruchtbaren Boden gefallen, weil wenn einer sich interessiert dafür, dann ist er ja schon einmal sehr weit. Dann will er es ja. Dann hat der oder die haben dann das von mir Angefangene weiterentwickelt. Und haben selber dann ein paar Bücher gekauft und Filme angeschaut und hingefahren und nachgemacht. Und das hat dann relativ schnell rasante Entwicklung genommen. Ne? Aber das ist dann parallel zu sehr vielen Bars passiert. Das ist ja dann eigentlich schon in der Mitte der 90er, das ist dann relativ schnell gegangen. Ne? Dann ist das, was der immer, das ist ja potenziert worden dann. Das ist ja nicht mehr nur linear aufgegangen. Dann.
Aber du bist ja gewachsen, ne? Nimm uns einmal mit auf diese Reise, weil am Anfang war es ja ganz klar, hast du gesagt, mittlerweile ist ja wirklich ein Riesending, das da durchgeht durch das Ganze. Ist das schrittweise gekommen oder hast du das alles auf einmal gemacht?
ganz schrittweise, so im interessanterweise so im 5- bis 6-, 7 Jahresrhythmus, ohne dass ich das gewollt hatte. Weißt du, hört einer auf neben mir, war ein Friseurladen. Was tust du mit dein? Ja, willst du das haben? Ja, weiß ich nicht, mach ein Lager oder so. Ja, nimmst du dazu. Ja, passt. So, fuhren raus. Und immer waren, die Häuser waren ja so klar strukturiert bei uns, was das, kleine Zimmer und so, Wände ausreißen, Großwochen auseinanderteilen, alles so, habe ich dann so in diese Richtung. Das ist immer von einer, also nicht der Größe halber gewachsen. Ich wollte nicht groß werden, weil wenn was groß. Ich habe mit 2 Platz gehabt. Ich bringe keine Leute mehr ein, wir steigen die Leute bis auf die Straßen raus, was der ist, geht nicht. Ne? Du hast größer gemacht, größer gemacht, größer gemacht. Und ich kürze jetzt an, die Bar war halbwegs zu klein, ja, damals noch, bis zum Rauchverbot. Aber ich habe da schon relativ bald gemerkt, ich muss was tun, weil ich kann den Zeitgeist nicht mehr einfangen. Ich schaffe das, die Entwicklung nicht mehr so schnell, weißt du, dass ich das, ich kann es nicht mehr so schnell da unterbauen und unterändern, als wie sich der Zeitgeist ändert. Okay. Jetzt habe ich schon gemerkt, dass sich da ist was in Bewegung. Da gegangen, wir müssen außer von der Pressluft Thematik, dass nur jeden Tag die Anschieberei bis zum Exzess, weißt du, das ist ja dann auch oft nicht lustige Exzesse gewesen, das ist ja oft zerstörerisch, weißt du, wo dann viel hieß, wo dann Verletzte sind dabei, weil sie sich in die Goschen treten und was weiß ich. Das ist dann nicht mehr lustig. Ne?
Aber ist der Stil einfach schlechter geworden, würdest du sagen, in der Zeit, auch von den Leuten und vom Umgang miteinander?
Das ist auch dann passiert, ja. Das ist dann auch passiert, ja. Das ist, man hat irgendwie, man ist in der Nacht, ist dann, sind immer Presseln gewesen. Relativ bald. So zwischen 2 und 4 hat es immer Presseln gegeben. Und das war dann schnell einmal zu. Aber wie gesagt, wir müssen aus dem, gastronomisch muss da mehr sein. Das gibt's nicht, was denn? Wir müssen aus dem, nur gehen wir schieben, aber das ist ja kein Interesse, ist ja keine Gastronomie nicht. Was denn? Dann ist die Zeit gekommen, wo sie überhaupt einmal aus die Flascheln dran haben und so, was denn? Vielleicht, was der Hutsch oder wie das Klumpen kostet oder alles, was der, heute kann sich kein Mensch mehr erinnern dran, das zeige ich, aber das ist eine schreckliche Zeit. Und dann, ich habe das versucht hochzuhalten. Holt euch auf der Glasl nach, schaut seine Glaseln her da. Dann macht es das gescheit. Und eine Pilzkultur gescheit, weißt du. Und das ist irgendwie schwerer geworden.
Aber ganz interessant ist auch, wie es zur Schirmbar gekommen ist, oder? Das war ja auch eigentlich mehr ein Zufall, oder?
Ich bin einmal am 8. Also sehr bald, Ende der 80er Jahre, Anfang 90 vielleicht, zum Bürgermeister gegangen und habe ihn gefragt, ob ich da unten quer an der Pfarrgasse am 18. August einen weißgedeckten Tisch hinstellen darf und mich selbst dazu, um dort ein paar Gläser Sekt an die hochwertige Gesellschaft, die zum Kaisergeburtstag in Ischl ist, versuchen zu verkaufen und das zu probieren. Antwort, Bürgermeister, wenn du glaubst, dass die Tischler beim Saufen zuschauen lassen, wirst du dich schwer täuschen. Aber von mir aus tue ich halt. Hab mich hingestellt und habe ein rauschendes Fest geliefert.
War das damals wirklich so?
Sicher. Und das war genau so, weil wir haben recht Novi da, mit nur Sekt, was da, nur wir haben kein Bier und nichts, ne? Sekt hast du, der war schon kalt, weil da in die ganz kleine Eiswürfel haben wir gehabt, mit ein paar Eiswürfeln und ein Kübel Wasser. Da haben wir halt die Sektflaschen verkauft. Naja, damals hochriegel trocken. Was das war, so schöne Sektflaschen, so grüne Schläge, so schönen Schriftzug. Was dem K&K-Schriftzug, aber eigentlich ein bisschen Jugendstil-Etiketten umgehabt, recht ähnlich gehabt, bevor Schlumberger dann zugeschlagen hat mit der glasklaren Flaschen. Weißt du. So haben wir angefangen. Und die Schirmbar ist ein Produkt dieses dieser Erfahrungen, wo ich, weiß nicht mehr, wo ich war, irgendwo mal einen Stein gesehen habe und habe gefragt, wer die baut, und bin an die Firma Meißel im Vorwerfen geraten. Dort habe ich den alten Herrn Meißel kennengelernt, der mir ein lieber Freund geworden ist über die Jahre, der mir gesagt hat, Depper, der Wirt, lernst erst einmal schwarzen und schlossen, dass du weißt, was das alles heißt, und dann kommst du wieder. Aber wenn ich so einen kennt, der gut schwarzen und schlossen können hat, der hat mir das dann sozusagen vorbereitet oder aufbereitet, und dann habe ich die Schirme gekauft und habe eine Bar gebaut da unten. Und habe das da unten hinstellen dürfen, ganz unten, da gegenüber vom Palmas aus, ist die Bar gestanden. Wo jetzt die Bar steht, war eine Grünfläche, und wo wir sitzen, war ein Parkplatz, ein großer. Und da war so eine Art Fläche für Nothing. Da waren 5 Tische drauf von der Bäckerei Nama. Und waren da irgendwie dazu getan, dass man halt da drinnen die Jausen kauft und da sitzen kann. Und da unten die Schirmbar, so wie es immer Schirmbar war, aufgestellt und in 10er Reihen voll. Jeden Tag.
Jeden Tag.
Jeden Tag bis Mitternacht. Wahnsinn.
Jetzt hast du zuerst den Zeitgeist angesprochen. Das interessiert mich noch. Muss man, um am Zeitgeist zu bleiben, jeden Trend mitmachen? Ist es wichtig, dass man immer am Boy ist? Und wie hält man das aus 4 Jahrzehnte lang?
Ja, man müsste schon, aber ich habe es eben nicht geschafft. Und habe dann als Schlussfolgerung gesagt, wir müssen raus aus dem schnellen Tempo. Und haben dann angefangen, die klassische Bar zu entwickeln, in Beisel, immer mehr in die klassische Beine. Barkeeper als Fachkraft, nicht ein Kölner, der halt ein wenig ein Bar ist, sondern wirkliche Barkeeper mit ordentlichem Wissensstand, mit Basiswissen und mit Fachkunde und mit fachmännischem Griff und eben solcher Beratung. Und in den weiteren Folge habe ich in konsequenter Weise den Hofwirt gebaut. Ich habe gesagt, wir müssen nur weniger in den Zeitgeist, nur mehr in die gewachsene Welt, die was tiefe Wurzeln hat, nur weniger in diesen heute Neon, morgen Lila, übermorgen Silber, sondern schaff eine Gemütlichkeit, schaff einen Raum, wo es dich gemütlich hinsetzt oder wo halt ein Wirt der Wirt ist. Nur weiter oben, also vom Barkeeper nur weiter oben ins Wirtesein, richtig Wirtsein. Das ist also ein völlig anderer Anspruch, und da bin ich dem Zeitgeist dann ausgekommen. Aber das ist, heißt nicht, dass das jetzt gescheit war, sondern ich habe halt das Tempo nicht gebucht.
Das Tempo vielleicht nicht von Anfang, aber den Drive hast du trotzdem erhalten, sonst schafft man das nicht so lange. Wie schaffst du das, wo findest du Ausgleich?
Ich muss das nicht ausgleichen, weil es ja eine Berufung ist. Ich bin auch nie in der Arbeit gegangen, habe ich ja schon gesagt, ich bin einmal auf eine Bühne gegangen. Ich habe ja auch, da oben steht das Wort, hat ein Mitarbeiter von mir geprägt. Steht oben Kranker Hofbeißel, Bar und Lebensbühne.
Okay.
Das ist eine Bühne, weißt du? Das ist, ich bin nie, wenn ich da reingehe, ärgert die mich über das, dass eine Tafel verschmiert ist oder dass ein Tisch nicht gescheit steht oder dass die Karten triggert ist oder was. Aber das ist nicht ein scharfes Ärgern, sondern es ist eine Aufgabenstellung, wo ich wieder weiß, okay, jetzt muss wieder wer. Freunde, habt ihr das übersehen? Geh weiter, wischen wir schnell drüber, bitte. Nicht, sondern aber bitte. Keinen Befehlston. Und wie soll ich sagen? Die Zeit, die ich hier verbringe, ob ich jetzt mit euch da jetzt sitze oder da unten am Schirm mit Red oder mit der Karten beschäftigt bin oder neuerdings mit meinem depperten Handy, weil ich da stundenlang sitze und mein ganzer Schriftverkehr war mein Handy erledigt. Und die ganze Zeit, ich spare mir wahnsinnig viel Bürozeit mit denen. Ne? Ich sitze halt unter die Leute und mache das. Und ich bin nie in der Arbeit. Aber ich bin auch nie nicht in der Arbeit. Wenn ich in Urlaub bin, bin ich zwar nicht da, aber ich bin eigentlich, geht euch auch gut, aber ich leide unter dem nicht. Oder ist einer ausgefallen, was soll man da? Ja, warte mal, ruf mir deinen an, ob der nicht Zeit hat. Aber das ist ja kein, das tust du selbstverständlich, oder? Das ist ja keine Arbeit.
Aber das klingt ja nach einem Lebenswerk. Ne? Das ist ja einfach dein Lebenswerk. Jetzt hast du das aber dem Hager Dieter übergeben und gehst quasi oder trittst ruhiger. Ich glaube, ganz weg kannst du eh noch nicht. Bevor wir jetzt auf das kommen, ob das leicht für dich ist, möchte ich eine Frage stellen. Könnte man so etwas heute noch beginnen?
So was? Es ist jetzt die Frage, sollte man heute einen Gastronomiebetrieb beginnen?
Zum Beispiel.
Mit genug Idee und mit genug Geld. Nein, Geld nicht. Mit genug Background, dass du Geld kriegst von meinem. Dann schon. Und ich darf es nicht mehr ohne Beherbergung.
Okay. Also mit Zimmer sozusagen jetzt, dass du dann?
Ohne nicht mehr. Sondern ich mache es. Für mich hätte der K&K Hofwirt als Gasthof den Charakter, dass er oben ein paar geile Zimmer hat. Das war so meine Idee. So 33 bis 40 Quadratmeter große, schöne, kleine, gasonierartige Zimmer mit viel Licht. Und oben am Dach eine Panoramasauna, alles Stahl, Glas, Beton, was der totale Kontrast zum Hofwirt, der hier unten so steht, wie er steht. Dann schon wieder zeitgeistig, ne? und architektonisch sehr hip, würde ich sagen. Und überhaupt nicht angepasst. Aber da war aber gut zu machen noch.
Okay.
Noch. Weil die Zeiten werden schwierig.
Absolut. Ich muss dich noch was fragen zum Titel K&K Hofwirt. Man wundert mich nicht im Bodischl, aber war das immer schon klar, dass es so heißen wird? Oder das Beisel? Oder wie kam es dazu?
Zum Wirt oder zum Beisel?
Ich frage dich jetzt beides.
Das Beisel war eine Erfindung von Erich Wimmer, von meinem Vorgänger. K&K ist kaiserlich und königlich.
Wissen wir.
Das sind Eigenschaftsworte. Und der Hof, das Hofbeisel ist deswegen, es hat einen Innenhof gehabt. Und in Anspielung an die Doppelbedeutung mit dem Hoflieferanten, weißt du, ne, der zum Hof geliefert hatte, ist das Hofbeisel entstanden. Weil das ist ja sozusagen der Augenzwinkerer im Wort. Weil K&K Hof und dann Beisel.
Ja.
Geht schon mal gar nicht. Ja,
und außerdem hätten wir es verliehen kriegen müssen, oder? Ja, damals.
Aber K&K Hof Zuckerbäcker, das wie der Zauner Seppaner ist.
Ja.
Das ist ein wirklich erworbener, nicht sage ich nicht Titel, aber das war damals eine anerkannte, wertschätzende Bezeichnung von einem Tun und Lassen zeugend, das auf höchstem Niveau funktioniert. Darum darf er zum Hof liefern. Ne? Und das haben wir aufgrund der doch eher gegen eine kürzeren Geschichte nicht auf unsere Fahnen zu schreiben, sondern wir haben diese Doppelbedeutung des Hoflieferanten sozusagen mit dem Augenzwinkern und Beisel, weil der Weiher Beisel ist ja eigentlich ein negativer Ausdruck für eine Kneipe. Also das ist eine schlechte Kneipe, ist ein Beisel. Ne? Also die Wiener Beiseln, das war eigentlich Herz, das ist aber Beisel, das ist ein das war da bei den Braunschweiner, wo angesiedelt, nicht so.
Ich weiß, aber jetzt muss ich dir was erzählen und du weißt es bestimmt auch, weil du ja vorher von den Schlagern erzählt hast und wir schätzen sie beide sehr. Der Peter Alexander hat ja aufgenommen das kleine Beisel und weil es die Deutschen nicht verstanden haben, hat er dann eine zweite Version gemacht in der kleinen Kneipe.
Ja, ich weiß, ja, ja. Ich weiß, ja, ja, ja. Wobei, wie gesagt, also so
vergleichen würde man es nicht.
Aber so wie es der Peter Alexander auch gemeint hatte, war es nicht negativ.
Eben.
Weil das hat keinen anrüchigen Touch gehabt.
Genau.
Allerdings hat es den Touch einer nicht perfekten Restauration. Weil es ist kein Restaurant mit Fug und Recht und Gabel und Tisch und Sessel, sondern es hat einfachste gastronomische Strukturen. Da kriegst du einen guten Kaffee, ein warmes Essen oder halt was zum Essen und einen Anspruch. Das ist das Wesen gewesen. Ne?
Absolut.
Das stimmt. Hey Max, was ist denn das Verrückteste, was jemals hier passiert ist?
Oje.
Jetzt denken wir noch. Da war doch sicher, da gibt es doch sicher genug Sachen. Was du gedacht hast, das kann jetzt aber wirklich nicht wahr sein.
Na, da muss ich ein wenig nachdenken. Da war viel, aber das ist, es war verrückt. Ich hab ein paar Sachen erlebt in meiner aktiven Zeit als Keeper und Wirt, wo ich mir nicht mehr ganz sicher war, ob das ein Film war oder nicht.
Und genau die Geschichten wollte ich hören.
Eines Abends kam ein mir damals unbekannter, später gut bekannter Koch, Küchenchef vom Hotel Seeturn in Strobel bei der Tierheiner. Damals war das noch ein normales Hotel mit Küche und allem. Da hat eine ganze Truppen Leute mit und eine Gaudi. Und eine, auch offensichtlich eine Tirolerin in der Aussprache, bei der war auch Tiroler. Also dürften sich die gekannt haben, nahm ich an, hat sie dann bestätigt. Nur zur Gaudi und trinken und lustig sind wir und fest sind wir. Und wie ich heute schon erwähnt hatte, mit Musik und Stimmung und Hochdruck und Einpeitschmusik haben wir heute die Stimmung so in Teckhaus, dass es geraucht hat. Ne? Und ich habe so eine depperte Kombination an Liedern, die habe ich als DJ aber gespielt, weil es so gut sozusagen dramaturgisch zusammenpasst haben. Ne? Ich habe, um einen Break hinzukriegen, da wo der Hit schon ziemlich gekocht hat, damals, dass die Leute wieder was trinken gehen, hast du mal ein bisschen runterfahren müssen. Ne? Dass du das ein wenig wieder zu den Bars und zu den Gläsern bringst. Und da war so, was denn, wir haben ziemlich dahin gespielt, ja, waren wir schon ziemlich rockig unterwegs und so. Und irgendwann führe ich das Ganze zum Höhepunkt. Nicht? Und das war, wie die Tiroler da waren auch so. Und spiele mein Ablauf, da war es mit Kassettendecks. Zwei parallele Decks, weißt du, die habe ich schon genauso schalten können, dass ich es wie gestatten können. Man muss dir vorstellen, mit so einem kleinen Mischpult habe ich das Ganze, weißt du, mit zwei Regeln, fertig. Und spiele voller Überzeugung, weil es ein überaus scharfes Musikstück ist. Also sprach Zarathustra. In voller Lautstärke, weißt du. Erinnert an das Santo Spirito in Wien, was mir immer eine liebe Kneipe war, wo ich noch fünf Jahren war. Der hat da nur Klassik gespielt da drinnen, weißt du. Wir haben das auch gemacht, ne? Viel Klassik gespielt. Aber halt nicht ganze Opern durch, sondern nur solche wirklich guten Ausschnitte, heftige, altbekannte Ausschnitte. Und da hat Zarathustra gespielt. Und was der, das hat irgendwann so einen Schlussakkord, so einen richtig heftigen Schlussakkord. Und dann habe ich in den Akkord eine immer, der klingt so langsam nach und aus. Dann habe ich da in Regel ganz aufgezogen und dann kommt Joe Cocker, You Can't Leave Your Head On. Das ist komplett die gleiche Dramaturgie.
Okay.
Dann springt die Tirolerin auf die Bar auf und reißt sich das Gewand runter, dass die Splitterfaser nackt auf der Bar gestanden ist.
Das wundert die, das ist ja Stripnummer.
Ich hab die nie, jetzt weiß ich's auch. Das weiß ich vom Film her, aber die war nicht so schwer betrunken, dass ich meinte, dass die nicht weiß, was tut. Jedenfalls hat das eine Welle ausgelöst, weil da waren ja honorige Leute im Lokal, alles viel, nicht? Und bam, am nächsten Tag zu der Kieberei, Herz, wo ist ihr? Haben Sie ja Genehmigung für Varieté? Und genau, alles war normal. Und so kam es, dass das Schule gemacht hat. Und die Mädels sich dann doch relativ häufig die Kleider vom Leib gerissen haben da drinnen, in alle möglichen Bereiche, auch deswegen extra kamen. Und ja, gar nicht gehabt damit, ne? Und wie gesagt, diese eine erste Begegnung mit dem Dämmer und meine Barkeeper, was noch da hat, der hat angefangen zum Besteck polieren, der hat nicht gewusst, was er machen soll.
Aus Verlegenheit.
Ja, ich muss was anderes tun. Und so, was, ich war das jetzt gestern, war das ein Film oder was ist denn jetzt los? Nein, das ist so Wahnsinn. Das ist doch deppert, was war denn das für eine? So, also, wir haben sehr viele solche schönen Sachen erlebt dann. Und irgendwann kam ein Christoph Immervoll zu mir in mein Leben. Der Gigo Immervoll ist einer der liebenswertesten Menschen, die ich kenne, und einer der gottbeschaffenen Barkeeper, die auf der Welt umeinander gehen. Der ist aber Naturtalent und hat das aufgesogen aus der ganzen Welt und hat bei mir eine Bühne gekriegt zur Anwendung. Und der hat das dann in meiner, sozusagen parallel zu mir, hochgefahren und hat dann das zu einer Cocktailbar hochstilisiert, die wirklich dann, das war dann schon wirklich auf Showbar-Niveau, weißt du, die haben dann trainiert am Tag, dass sie danach die Show passt und so. Also die haben das schon wirklich als Bühne betrieben. Ne? Es hat alles Höhenflüge, einen Anfang und ein Ende. Und dann muss es aber weitergehen. Und dann kommt der Gedanke mit, ich muss aus diesem Druck aussehen. Ich muss eine normale gastronomische Leistung bringen. Zu einem, der was dich fragt, haben Sie einen guten Trink für mich? Dann habe ich.
Ja. Wirst du, jetzt haben wir 4 Jahrzehnte, das haben wir jetzt so gut wie durch. Ich meine, Geschichten gibt es Hunderte, wahrscheinlich Tausende. Aber wirst du loslassen können? Kann man sowas loslassen?
Oh ja, so wie ich kam, so gehe ich.
Ja.
Ganz normal. Ja, ich habe überhaupt kein, wie soll ich sagen, diesen Herzschmerz, dass ich dann oder einen Abnabelungsschmerz. Überhaupt nicht.
Und heute hast du ja ganz ein spezielles Outfit an, darüber sollten wir ja noch reden, weil du hast das ja am Anfang schon angeteased.
Ja, ich komme aus dem Wald gerade, nicht? Ich war in meinem Holz und dann hat mich der Chris. Er hat mir gesagt, ihr kommt. So, jetzt geht's ja übers Waschen einmal aus. Ja, macht auch nichts. Bin ich
halt. Du schaust fesch aus und ich habe auch irgendwo in einem Interview mit gelesen, du warst vorher der Betreiber vom Cook und jetzt bist du ein Holzknecht.
Ja, nenn's einmal so. Ich fahr gern, das ist, ich halt's da mit Moretti, Tobias. Der fährt auch. Der mit dem Traktor in seinem Bauernhof umeinander und ich fahr in meinen Wald. Das ist ja so.
Hast du das Gefühl, man muss in diesem Leben in vielen Welten zu Hause sein? Ist das wichtig?
Das wäre schön, wenn das ginge. Das ist ja ein hoher Anspruch, lieber Freund. Was das kannst, das ist ein hoher Anspruch. In vielen Welten zu Hause sein. Das war das Ziel. Das ist sehr schön formuliert. Das ist ein, ja. Es ist aber nur eine Welt. Man hat zu viele Ebenen. Das ist das Thema, ne? Und da darfst du in Ebenen, heißt nicht um und rund, sondern das sind auch nicht Wertungsebenen, sondern das ist halt so viel unterschiedliche Genres hat die Welt. Und da tue ich nicht so sehr jetzt bewusst in einem Genre wechseln oder jetzt das Genre wechseln, sondern ich habe wirklich das Motiv und ich spüre es, weißt, dass ich kann das nicht mehr so führen, dass ich das am Boden bringe, was ich im Kopf habe. Es geht nicht mehr. Und dass ich die Ideen oder die eine Idee ist schnell geboren, weißt, aber du musst es umsetzen und der Druck der Umsetzung braucht viel Zuwendung, Zeit, Kraft, Aufwand halt mit einem Wort. Das fällt mir zusehends schwer.
Aber wird man die trotzdem noch oft da erinnern sehen?
Ich habe mir mit Didi miteinander 3 Monate Abstinenz auferlegt, noch im Jänner, mit 1. Jänner. Ich muss wirklich sowieso gehen und habe wirklich viel vor, dass ich, wenn ich halbwegs gesund bleibe, erledigen möchte. Und aus dem Ding aus entsteht.
Jetzt zieht die Musi vorbei, es ist wirklich perfekt. Also es ist, ich glaube, mehr Bodyschel geht nicht als heute. Die Musi kommt vorbei, wir haben eine Hochzeit im Cook drinnen, und zwar das Brautstehlen, und jetzt kommt die restliche Hochzeitsgesellschaft unter musikalischer Begleitung. Ich hoffe, ihr hört es.
Schnauze hei!
Obbau vom Vogelverein, weißt du?
Das müssen wir auch mal haben. Lieber Max Hofbauer, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen noch unseren Word-Rap. Das ist eine kurze Frage-Minute und wir bitten auf 4 Fragen um kurze Antworten. Und dann lassen wir dich, weil der Gastgarten fühlt sich auch immer mehr. Erste Frage. Am Salzkammergut schmeckt mir?
Das Wasser ganz besonders gut.
Gute Antwort.
Am Salzkammergut taugt man nicht.
Das ist Eingnade, und weil es so ein bisschen gar zu retro sind.
Okay. Im Salzkammergut fehlt mir
die Weltoffenheit ein wenig.
Und positiv zum Abschluss: Am Salzkammergut ist das Allerwertvollste.
Boah. Dass eine eigene Identität hat.
Das hast du echt gut überlegt. Vielen Dank. Es war ein großartiger Podcast. Danke, dass wir zu Gast sein durften hier im Gastgarten. Servus, Max.
Ja, pfiat euch. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Pfiat euch.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.